Bitte schlagt eure Bibeln auf und blickt mit mir in den Römerbrief. Wir werden Kapitel 8 betrachten, Vers 28 bis 30. Und ich möchte euch noch kurz wissen lassen, da wir gerade Psalm 23 gesungen haben, wir singen die letzte Strophe, wenn wir das Ältestentreffen haben, immer als Abschluss. Es ist einfach herrlich, diese Aussicht zu haben, ewig im Haus Gottes zu weilen. Nun haben wir im Römerbrief Kapitel 8 und hier geht es im ganz Besonderen darum, wie wir im Geist leben, wie wir als Christen auch inmitten von Leid und Schwierigkeiten leben und auch inmitten der künftigen Hoffnung auf die Auferstehung, auf die Wiederkunft Christi, auf das Vergehen aller Krankheiten und Leiden. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit nochmal auf diesen herrlichen Abschnitt lenken und euch daran erinnern, Paulus schreibt hier zu eurer Ermutigung. Das ist für euch, damit ihr die Gnade des Herrn Jesus Christus kennt, damit ihr fest in ihm gegründet seid und damit ihr gestärkt werdet bis zu dem Tag, an dem er wiederkommen wird. Ich möchte euch nochmal sagen, der Predigtitel ist Die goldene Kette. Das sind die Verse 28 bis 30, können als goldene Kette bezeichnet werden, denn es ist diese Abfolge, diese aneinander gekettete Wahrheit der Errettung, wie Gottes Volk bewahrt wird. Wir werden heute nicht die ganze goldene Kette betrachten können, das ist natürlich viel zu viel. Wir werden nur Vers 28 betrachten, diese wichtige Wahrheit, die uns dann auch befähigt, die weiteren Glieder der Kette zu betrachten in den nächsten Wochen. Lasst uns nun das heilige, unfehlbare und inspirierte Wort Gottes lesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Mehr zu begehrenswerter als Gold und süßer als Honig und Honigseim ist das Wort Gottes. Lasst uns Gott preisen im Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du sprichst und dass du kein schweigsamer Gott bist, sondern dass du ein Hirte bist inmitten der Schafe. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen, wie wir dein Wort betrachten und deine Stimme hören, dass wir uns dir nahen und dass du den Worten Bedeutung gibst, dass du unseren Freuden Bedeutung gibst und unseren unerwarteten Begebenheiten im Leben, auch die unwichtig erscheinenden Dinge im Leben, dass du uns immer wieder zu deinem ewigen Vorsatz leitest, den du auch im Leid mit uns hast, dass wir in jeder Weise ein Volk sein, das vereint ist mit Christus und sein Wiederkommen erwartet. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Freunde, eine der großen Nöte für jeden Christen ist es, die Dinge, die sie wissen, die Lehren, die Wahrheit, all diese wunderbaren Dinge, die die Bibel lehrt, die Dinge, die wir glauben, dass diese Dinge einen bedeutsamen Eindruck in unseren Lebenserfahrungen hinterlassen. Es wird oft gesagt, es gibt so ein Problem, dass es eine Unterbrechung gibt zwischen Hirn und Herz, dass die Wahrheiten, die uns zusammenbinden im Glauben an Jesus Christus, dass diese Dinge nicht nur Grundsätze sind, Glaubenssätze, sondern dass sie auch in uns eingraviert sind. Das ist unser Wunsch und unsere Not, dass es oft nicht so ist. Paulus wünscht sich hier, dass die Dinge, die wir glauben, dass sie uns auch ermutigen in unserem Leben. Dass wir Hoffnung haben. Dass wir uns freuen auf das, was noch kommen wird. Paulus sieht, wenn er schreibt, das ist ein pastorales, ein seelsorgerliches Kapitel in Römer. Es ist nicht nur irgendetwas zu behaupten, irgendeine These aufzustellen, sondern Paulus nimmt dich hier an die Hand und nimmt die Dinge, die und lässt die Dinge, die wir nur verstandlich wissen, in unser Herz sinken. Den ersten Punkt, den wir heute haben, ist eine gewisse Erkenntnis. Auch in Vers 28, die Hochzeit von Liebe und Zweck. Die Hochzeit von Liebe und Zweck, beziehungsweise Vorsatz. Warum, Pastor, warum kannst du nicht einfach Vers 28 bis 30 durchpredigen? Und ich sage euch, das wäre nicht gut. Das, was ich euch heute Morgen sagen will, ist Vers 28. Das ist ein Einstieg, der uns die Grundlage bereitet, die wir für Vers 29 bis 30 brauchen. Diese Dinge hängen miteinander zusammen. Vers 28, die Gewissheit der Souveränität Gottes. Diese wunderbare Tatsache, wie Paulus uns mehr und mehr auf Gott weist hier. Er beginnt, wir wissen aber. Eine der ersten Dinge, die ich euch zeigen will, Paulus verbindet hier unsere Beziehung mit dem Wissen. Wir wissen aber. Also er sagt, wie ich als Christ weiß und ihr als Christen wisst, ich erfahre die Nöte, ich erfahre die Schwierigkeiten, so wie ihr sie erfahrt. Ich bin hier bei euch, ich weiß, was es heißt zu leiden, sagt Paulus. Er hat in verschiedene Weisen gelitten. Er sagt das im zweiten Korintherbrief, er wurde gesteinigt, er wurde an Mauern herabgelassen, er hat gehungert, gedürstet, war in großer Seenot und sonst was. Und das ist ein Wissen, das er hier nun beschreibt, das ihn getröstet hat. Das ist nicht ein theoretisches Wissen, sondern ein praktisches Wissen. Ein Wissen, das im Herzen lebt. Der Gott des Himmels berührt seine Geschöpfe, die unten auf der Erde sind. Und wir wissen, es ist seine Treue, die er hat zu uns, zu dir, zu mir. Das ist nicht einfach nur eine Anerkennung, sondern es ist ein Kennen. Nicht nur eine Anerkennung, sondern ein Kennen. Es ist eine Wahrheit, die hier als Ziel genannt wird. Und ich habe auf diesen Vers der Schrift geschaut. Und ihr könnt diesen Vers auch gut übersetzen mit, wenn ihr es so wollt, wir sind gewiss. Wir sind gewiss über diese Wahrheit, die hier verkündet wird. Diese vollkommene Erkenntnis Gottes ist gewiss. Wenn du ein Sprachgenie bist, dann möchte ich dir sagen, das hier ist eine perfekte Zeitform. Es ist also etwas Unantastbares, es ist völlig gewiss, es ist in der grammatikalischen Zeitform etwas völlig Fixes und Festes. Wir sind gewiss über diese Wahrheit. Wir sind dieser Wahrheit vollkommen versichert. Und ich möchte das deutlich machen, diese gewisse Erkenntnis, diese feste Erkenntnis, möchte ich euch sagen, weil wir damit konfrontiert werden müssen an diesem Morgen. Nämlich, du kannst Dinge wissen. Und du sagst vielleicht, Pastor, ja, das ist ziemlich einfach. Ich weiß, dass ich Dinge wissen kann. Es gibt Dinge, die ich wissen kann. Klar, ich sitze in einem Auto und da ändert sich die Ampelfarbe von Rot zu Grün. Und Grün heißt Fahr. Und Rot heißt Stopp. Das wissen wir. Das ist ganz gewiss. Das ist ein gewisses Wissen. Oder auch die richtige Menge von finanzieller... Du hast deinen Kontostand der Bank, den weißt du. Das ist gewiss. Einige wissen vielleicht, ich weiß einige Dinge, zum Beispiel, welche Brillenstärke du brauchst, welche Sehstärke, welche Adressen du hast, das sind datenbasierte Erkenntnisse. Aber wenn wir jetzt hier zu transzendenten Dingen kommen, zu ewigen Dingen kommen, da sagt die Welt, du kannst diese Dinge nicht wissen, du kannst dessen nicht gewiss sein. Und einige würden sogar sagen, dass man im Lesen der Bibel, oh, das sind verschiedene Wege, wie man das lesen kann. Und woher weißt du, dass der Weg, wie du es verstehst, das richtig ist? Und weil du sagst das über diesen Bibeltext und die Person sagt das? Wie kannst du jemals wissen, dass irgendetwas wahr ist? Denn geht es jetzt um deine Wahrheit oder die Wahrheit von dem? Jede Wahrheit ist anders. Und dann sagen man in der Welt, ja, philosophisch, vielleicht ist die Wahrheit möglich, aber sie ist, also philosophisch ist die Wahrheit wohl theoretisch möglich, aber sie ist praktisch unmöglich zu erreichen. Aber Paulus sagt hier, nein, es gibt Dinge, die wir nicht nur wissen können, sondern die wir wissen müssen. Er redet hier über diese Wahrheit, die er in Vers 28 ausbreitet. Du kannst diese Dinge nicht nur gewiss wissen, sondern du solltest sie auch wissen. Und bevor wir das betrachten, was diese Wahrheit eigentlich ist, möchte ich dich einladen an diesem Morgen, dich selber die Frage zu stellen, die ganze Predigt. Weiß ich das? Weiß ich das? Habe ich diese Gewissheit? Bin ich gewiss? Ist das, was er hier sagt, was die Bibel hier lehrt, weiß ich das? Weiß ich es in meinem Kopf? Oder ist es auch in meinem Herzen? Halt dich daran fest. Und ich möchte dir sagen, Christ, du solltest mich heute Morgen begleiten, diese Dinge herauszuarbeiten. Dass du mit dem Apostel Paulus zusammen sagen kannst, mit ihm, wir wissen das. Ich weiß das. Und diese Wahrheit prägt mein Leben. So ist die Frage, was weiß Paulus hier? Was möchte er uns ermutigen zu wissen? Und du bist vielleicht sehr, vielleicht haben einige von euch diesen Vers daheim eingerahmt, haben ihn als Aufkleber auf dem Auto oder haben ihn auswendig gelernt, wie auch immer. Vielleicht hast du ihn irgendwo vor Augen, aber kennst du ihn auch? Was sagt Paulus in Vers 28? In Kapitel 8 von Römer. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das spricht er hier aus, was er weiß. Alle Dinge dienen zum Besten. Alle Dinge dienen zum Besten. In der Theorie. In der Praxis ist das schwierig, das zu begreifen. Es ist schwierig, das völlig zu begreifen. Und offen möchte ich möchte es doch herabbrechen. Die verschiedenen Aspekte, die hier angesprochen werden, dieser Wahrheit, die der Apostel hier sagt, diese Dinge, die der Apostel uns als Lebensgrundlage geben will, nicht nur als theoretisches Wissen. Alle Dinge. Diese umfassenden Aspekte, alle Dinge, alles, dient zum Besten, alle Dinge. Das bedeutet einfach, ja, alles. Jeder Stein, jedes Ereignis in deinem Leben, jeder Atemzug, jede Tasse Kaffee, jede Sportübung, jede Gelegenheit, die du ergreifst und alles, wo du versagst, jedes Lachen, jede Krankheit, jede Freude, jede Not, jeder Gewinn, jeder Verlust, jeder Mangel, jeder gute Moment, jeder leidvolle Moment, alles ist unter der souveränen Macht Gottes. Das sagt Paulus hier. Alle diese Dinge sind ihm untertan. Das ist der erste Aspekt dieser Wahrheit. Dass nicht ein Atemzug, ein Gedanke, ein Begehren, nichts ist ihm fern, außerhalb von ihm, nichts ist außerhalb seines Planes. Und du sagst, Pastor, ja, ich verstehe es, alle Dinge meinen alle Dinge. So kompliziert ist das nicht. Warum bist du da jetzt so aufgeregt darüber? Okay, du weißt es vielleicht im Kopf, aber weißt du es auch im Herzen? Wie denkst du über das Leben? Wie denkst du über das Leben? Wie denkst du über alle Dinge? Jeden Tag bist du... Jedes Detail deines Lebens ist unter seinen Füßen. Denkst du an alle die Dinge, die dir widerfahren, dass sie geordnet sind und kontrolliert sind von Gott? Denkst du das wirklich? Glaubst du das wirklich? Oder bist du so wie ich? Ein begrenzter Mensch, der all diese Dinge sieht, die scheinbar unkontrolliert geschehen. Dieses Chaos, dieses Hintergrundgeräusch des Chaos, das dich überwältigt. Und du kannst es beantworten, wie du willst in deinem Herzen, aber ich möchte sagen, wie du wie ich bist, und du bist es wahrscheinlich, du fühlst dich überwältigt. Und ja, du glaubst an die Souveränität Gottes und du bist ein biblischer Christ und du weißt um seine Gnade und Errettung. Du verlässt dich darauf, aber Tag für Tag sind so viele Dinge, so viele Nöte, so viele Biegungen, so viele unsichere Dinge, dass du dich eingequetscht fühlst zwischen den Steinen der Angst und der Sorge. All das, was du weißt, und dann kommt doch Satan, flüstert dir ins Ohr, das ist außerhalb seiner Kontrolle und ganz bestimmt auch außerhalb deiner. Und Paulus sagt, nein, das stimmt nicht. Alle Dinge sind in seiner Hand. Alle Dinge sind ihm untertan. Er ist der Herrscher über alle Dinge. Nichts ist außerhalb seiner Kontrolle. Er ist allvollkommen mächtig. Allumfassend mächtig. Die Wahrheit eins. Alle Dinge sind unter seiner souveränen Kontrolle. Aber das ist nicht genau das, was Paulus sagt. Alle Dinge dienen zum Besten. Moment. Wir haben bereits darüber geredet, was alle Dinge meint. Und Pastor, du bist nicht mal nahe dem gekommen. Du hast nichts über meinen kommenden Urlaub gesagt. Und auch über meinen geplatzten Reifen letzte Woche. Und über die Beziehung, die ich in der Arbeit mit den Kollegen habe. Wie können diese Dinge wirklich mit der Idee verbunden werden, dass er die Dinge nicht nur kontrolliert, nicht nur, dass er alles zu einem guten Ende führen kann, sondern dass sie auch noch zusammen verbunden sind. Wenn er hier sagt, sie dienen zum Besten, sie wirken zusammen zum Besten. Es ist also keine Distanz hier zwischen ihm und diesen Dingen. Als Kind habe ich das getan, was ich bei meinen Jungs den ganzen Tag beklage, dass sie nämlich auf Bäume klettern. Es gibt einen Grund, warum Kinder das machen. Kinder sind klein und ihre Perspektive ist so begrenzt, weil sie so klein sind. Und Kinder klettern auf Bäume, damit sie mehr sehen können, damit sie sehen können von einer anderen Perspektive. Die Perspektive, die höher ist als die sie sonst haben. Wenn wir in Flugzeugen fliegen, was die meisten von euch schon getan haben, dann siehst du Dinge, die du sonst nicht sehen würdest. Und du sagst, oh, das ist viel näher, als ich dachte. Ich dachte immer, das wäre in einer anderen Stadt, einem anderen Staat. Aber es ist so nah. Es ist so nah bei uns. Und dann hast du eine andere Perspektive im Flugzeug. Für all die Dinge, die da unten sind. Und du siehst, dass sie eine Beziehung miteinander haben. Und Paulus sagt uns nun hier im Text, dass in der Macht und der Kontrolle und der Perspektive Gottes, dass er aktiv handelt in allen Einzelheiten, sodass diese Dinge zusammen verbunden sind und nicht nur allgemein, sondern im Besonderen zum Besten dienen für sein Volk. Das ist eine gewaltige Idee. Und wenn du intelligent bist und aufpasst, dann sagst du vielleicht, Pastor, halt mal, Gott bewirkt doch das Böse nicht und das Böse gehört doch auch zu allen Dingen, oder? Ja, Gott ist nicht der Autor des Bösen, du hast recht. Er bringt uns nicht dazu, böse Dinge zu tun, aber lass uns nochmal das Zeugnis von 1. Mose 50 ins Gedächtnis rufen, wo Josef zu seinen Brüdern sagte, ihr habt es böse gewollt, aber Gott hat es gut gemacht. Ihr hattet Böses im Sinn, aber Gott hatte Gutes geplant. So hat das Böse, das die Brüder ihm angetan haben, sich zum Segen nicht nur für sie, sondern für die ganze Familie ausgewirkt. Wir haben böse Dinge vor, aber Gott braucht diese Dinge dann doch zum Guten. Und das ist so schwierig, das zu begreifen. Wie kann ich das verstehen? Wie kann ich irgendetwas aus der Perspektive Gottes bekommen? Wie kann ich auch nur entfernt mich dem nähen? dass Gott meine Verdorbenheit nimmt und sie zu meinem Guten gebrauchen kann. Lass mich euch etwas vorlegen. Gottes Perspektive ist wie ein Stundenplan. Wenn du mal in einer guten Schule warst und irgendeinen Kurs abgelegt hast, wenn du studiert hast, dann hattest du eine Liste. Und da waren, also nicht so, so eine Aufgabenliste in einem Studienfach. Du hast vielleicht ein Projekt auszuführen und du hast es vielleicht gehasst. Du bist gut an diesem Teil, bist du gut, aber in diesem Teil, der dir aufgetragen ist, bist du schlecht. Und dann hast du diese ganzen Aufgaben, die du abhaken musst. Aber wenn du dann eins nach dem anderen abgehakt hast und es am Schluss dann doch geschafft hast, das Ziel ist ja immer, damit fertig zu werden, damit deine Klassenarbeit vollendet ist. Und jemand fragt dich vielleicht, wie ist es? Wie war diese Klasse? Ich habe so viel gelernt über den Lebenszyklus von Vögeln, aber ich konnte diese anderen Gesetze des Waldes, ich konnte damit nichts anfangen. Also mit dem einen Inhalt konnte ich was anfangen, mit dem anderen gar nichts. Also ich habe nun einige Perspektive, ja, aber es gibt ein Ende, es gibt eine Endlichkeit zu diesen Dingen. Und da ist auch etwas davon in diesem Text in Römer 8. Aber Pastor, du nutzt diese komischen Illustrationen hier. Wer kümmert sich jetzt darum? Das ist nicht mal annähernd eine Beschreibung von der Realität, in der ich stehe. Mein Leben ist einfach nur ein langweiliges Aneinanderreihen von Arbeit. Und dann gibt es noch dieses schreckliche Thema von Bösen auf der Erde. Dieses Unterdrücken der Armen, der Unschuldigen. Menschen verlieren doch ihr Leben auf dieser Welt und sterben. Familien werden in zwei gerissen. Das ist doch viel komplizierter. Und du sagst mir, dass das Lachen eines Kindes selbst mit den bösesten Dingen dieser Welt verbunden ist? Und ich sage dir, Freund, ja, das steht hier im Text. All diese Dinge stehen im Zusammenhang. Sie dienen zum Besten. Sie sind miteinander verbunden. Es sind miteinander verwobene Schnüre, die Gott zu seinem Zweck zusammenbindet. Und es führt uns noch näher zu ihm, näher an ihn, mehr seinem Sohn ähnlich zu werden und heilig zu werden, unabhängiger zu werden von den sündigen Begehren deines Herzens. Bevor ich euer Pastor war, war ich in einer kleinen Gemeinde, eine kleine treue Gemeinde. Einige der gottergebendsten Ältesten hatte ich. Wir haben wunderbare Älteste. Einige der Ältesten dort war ein Mann, zu dem ich im Seminar schon aufgeblickt habe. Er hieß Will Thompson. Er war ein Löwe in der presbyterianischen Kirche und in der Generalversammlung, und er war ein Lamm inmitten von Gottes Volk. Er konnte mutig sein und auch sehr harsch sein, offensiv sein, und er konnte süß wie Honig sein. Er war ein unvollkommener Mann. Er hat mich gut zurechtgewiesen, er hat mich auch schlecht zurechtgewiesen. Er hat mir gedient und hat mich auch verwundet. Er war ein Mensch, der mir an der Seite stand in der Gemeinde. Nach dem ersten Jahr, glaube ich, als wir hier waren, hatte ich ein Telefongespräch, einen Anruf, und er hat mit mir geredet. Er hatte bereits Prostatakrebs, für lange Zeit schon. Er wusste alles. Als ich dein Pastor war, hat er mir nicht die verschiedenen Dinge gesagt, die in seinem Leib passiert sind. Er hat es sehr vorsichtig gesagt. Er hat es klinisch beschrieben, aber dieser Telefongespräch war anders. Es war eine andere Stimme. Seine Stimme war nun schwach. Und er sagte: Nick, ich werde sterben. Ich habe diesen Krebs nun schon 8 Jahre. Und Gott hat nun beschlossen, mich nicht mehr zu heilen. Und ich sagte: Will, es tut mir so leid. Und meine Stimme hat versagt, wie es jetzt sogar der Fall ist. Und ich sagte, er konnte wunderbar kochen und wir haben auch oft miteinander was gegessen. Und er sagte zu mir, Nick, ich möchte nicht einmal mehr etwas essen. Ich bin einfach nur bereit, nach Hause zu gehen. Und ich sagte, Will, ich weiß, du bist bereit. Und er sagte zu mir, du weißt, ich habe über das nachgedacht, was Gott mir hier sagt. Und er sagte, jedes einzelne Detail in meinem Leben hat mich für jetzt vorbereitet. Und ich sagte, was meinst du, Will? Und er sagte, weißt du, der Herr gab mir genug feine Mahlzeiten, dass wenn ich nicht mehr essen will, ich die gar nicht vermisse. Er gab mir genug Rebellion und genug Zorn und genug Versagen, dass selbst jetzt, wo mein Leib nun versagt, ich keinen Zorn mehr habe und ihn auch nicht mehr verfluchen kann. Ich bin bereitet für diesen Moment, denn er hat in mir gewirkt. Er hat seine Treue in mir vollbracht und seine Gnade ausgeschüttet, sodass ich nun hier sein darf. Und ich sterbe, nicht weil er mich nicht liebt, sondern er hat mich bewahrt. Und ich kann gewiss sein, mein ganzes Leben hat mich auf den Tod vorbereitet. Das ist wie so eine Aufgabenliste in der Schule. Er konnte nicht an jedem Punkt in seinem Leben alles sehen können. Er ist nicht auf den himmlischen Baum geklettert, um von dort alles zu sehen, um den Vorsatz Gottes zu erkennen. Aber Gott hat es die ganze Zeit gesehen. Jeden Schritt in seinem Leben hat Gott gelenkt, sodass er einfach in der Lage sein möge, seinen letzten Atemzug in den Armen Christi zu tun. Und du sagst, aber Pastor, es ist so schwierig, das zu begreifen. Ich glaube nicht, dass du es begreifen musst. Aber ich denke, du solltest diese Wahrheit wissen. Damit da Trost für dich zu finden ist. Wenn Dinge nicht gut erscheinen, wenn Dinge in der Erfahrung, die du hast, im Moment nicht gut sind, dass du im Glauben hoffen darfst, dass selbst dieser Gott, dass Gott das selbst das zu meinem Wohl und zu seiner Verherrlichung umwenden kann und gebrauchen kann. Selbst das. Das nimmt nicht seine Liebe von mir weg oder seine Kontrolle über mich. Alle Dinge sind ihm unterworfen. Ich weiß nicht, was er damit vorhat, aber ich vertraue ihm. Und so möchte ich laufen, Schritt für Schritt, denn ich weiß, das wird nicht ewig so sein. Diese Sache wird sich umwenden, sie wird erlöst werden, sie wird gut sein. Das musst du wissen, selbst wenn du das nicht begreifen kannst, diese Wahrheit, auf die du dein Leben gründen kannst. Selbst wenn es etwas ist, das er in seiner Hand hält und wo er dich nicht reinblicken lässt. Zweitens möchte ich in diesem Vers uns zeigen, die Hochzeit von Ehe und Vorsatz, von Liebe und Vorsatz. Und ich möchte sagen, Pastor, wie kannst du das lesen und das nicht deutlich predigen, was hier noch steht? Dass denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, das sind zwei bedeutsame große Dinge. Alles, was ich bereits gesagt habe, ist sehr wichtig für das, was ich jetzt sage. Ich rede nicht über die Souveränität Gottes. Natürlich, Gott ist souverän über alle, die er liebt. Er ist souverän über die Verdorbenen, über die Geretteten, über die Widerspenstigen und die Erwählten. Alles ist seinen Füßen unterworfen. Aber die größere Frage ist, wohin führt es? Dieses gute Ergebnis, über was reden wir hier? Wie es war, für die, die Gott lieben. Die berufen sind nach dem Vorsatz. Und du sagst vielleicht, Pastor, das klingt sehr kaltblütig. Das ist nicht etwas, was ich erfunden habe. Das ist das, was der Herr sagt in den Schriften. Er lenkt alle Dinge zum Besten für die, die ihn lieben, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Aber diese zwei Dinge, Liebe und Vorsatz, sind nicht unverbunden, sondern es sind zwei Aspekte von derselben Münze, zwei Seiten einer Münze. Im Leben des Christen die Liebe zu Gott und der Vorsatz von Gott. So möchte ich erstmal mit jedem von diesen Dingen individuell umgehen und sie dann zusammen verbinden. Als eine Hochzeit, wie sie wunderbar zusammenpassen. Die, die Gott lieben, denen, die Gott lieben, für die Gott alle Dinge zum Besten dienen lässt. Es ist eine Wahrheit für Gläubige, dass es eine gute Zukunft geben wird, eine Ruhe, eine herrliche Zukunft. Das ist eine gute Sache, dass diese Dinge für den Christen so wirken. Aber um was geht es hier? Was steht hier auf dem Spiel? Gottes Werk hier ist nicht nur eine Konsequenz seiner Göttlichkeit. Er ist natürlich souverän. Als Person ist er natürlich der Souveräne. Er ist Gott. Das ist natürlich die Wahrheit. Aber es geht hier nicht nur darum, und es geht nicht nur darum, dass er auch der Schöpfer ist. Er hat ja alles geschaffen. Er ist der Allmächtige in seiner Schöpfung. Und er hat all die Freiheit, in der ganzen Schöpfung und im ganzen Universum zu tun, was immer er will. Aber das ist hier eine persönliche Eigenschaft seiner Souveränität. Seine Arme haben keine Länge, denn sie sind ewig lang. Es ist eine persönliche Eigenschaft seiner Souveränität, dass er die Dinge für dich zum Besten dienen lässt und für mich. Dass dieser Gott, der alles kontrolliert, jederzeit, wie du atmest, und selbst dann, wenn du nicht mehr atmen kannst, dieser Gott liebt dich und er hat in dir gewirkt und du liebst ihn und er weiß das. Das ist bedeutsam. Das ist wirklich bedeutsam, denn wir waren schon an diesem Platz, wo wir über einen allmächtigen Gott nachgedacht haben. Und wenn du jetzt über einen allmächtigen Gott nachdenkst und über all seine Wundertaten, all seine Eigenschaften, wenn du völlig ehrlich bist, dann endest du wie eine Person, die direkt in die Sonne blickt und du bist geblendet von der Sonne und du sagst, es ist unfassbar, unerträglich, denn du bist sehr begrenzt. Wenn ich hier stehe und meinen Fuß nicht bewege, dann kann ich diesen Stein vielleicht noch anfassen, der hier neben mir steht. Mein Arm ist nur so lang. Aber wie kann dieser Gott in mir involviert sein? Es ist wegen der Beziehung der Liebe, dass er ein Werk in unserem Herzen begonnen hat. Er hat uns neue Augen und neue Ohren gegeben. Er hat uns eine wunderbare Sache gegeben, nämlich dieses neue Herz. Dass wir nicht nur wissen, dass es einen Schöpfer gibt, dass wir nicht nur wissen, dass wir seine Geschöpfe sind, dass wir nicht nur wissen, er hat einige gerettet hat, sondern er rettet uns. Und er hat seinen Sohn gesandt, um auf uns zu sterben. Diese persönliche Tatsache der Realität, diese Wahrheit, dass wir Gott lieben und dass er sich um uns sorgt und dass er alle Sekunden unseres Lebens ordnet und es ihm gefällt, all diese Dinge für uns zu einem guten Ende zu bringen. Dann sagst du, okay, ja, Pastor, ich kapier's. Liebe. Junge Leute im Raum denken vielleicht, das ist alles sehr emotional. Mir geht es nicht so gut damit. Lass mich sagen, wenn Probleme uns treffen, dann wird es sehr persönlich. Dann wird es nicht anders gehen, als dass du emotional wirst. Und das wird sehr tief sein und das wird sehr schwer sein, denn du bist ein Geschöpf. Und du musst das dann wissen, dass Gott es nicht egal ist, mit was du kämpfst. Denn er liebt dich, er kennt dich, er weiß die Nöte, die du hast. Denn die Beziehung zwischen ihm und dir ist ein Band der Liebe. Aber ihm gefällt es nicht nur, seine Hand zu bewegen, sondern sich mit dir zu beschäftigen, wie ein Vater sich mit seinem Kind beschäftigt. Denn er liebt dich und du liebst ihn. Das souveräne Wirken Gottes in deinem Leben ist eine Beziehung, die an Liebe geknüpft ist. Und auch seinen Vorsatz. Wer ist das Volk, das sie wissen, dass diese Dinge zu ihrem Besten dienen? Die, die Gott lieben, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was heißt das? Es geht um das wirksame Rufen Gottes, wo er zum Herzen eines Verlorenen spricht und dass er zu einem Herzen spricht, das tot in Vergehung und Sünden ist und an dieser Welt hängt, das unter der Herrschaft des Prinzen, des Fürsten in der Luft ist, unter denen wir alle einmal lebten in den Begierden unseres Fleisches. Der himmlische Gott, der uns ergreift und aus dieser verlorenen Welt herauszieht, durch die große Liebe, mit der er uns geliebt hat. Dieses wirksame Rufen, dass er die ruft, die tot waren in ihren Sünden, die gegen ihn gesetzt waren, er gibt ihnen Augen zu sehen, Ohren zu hören und ein Herz, ihn zu lieben. Das ist der erste Aspekt dieses Berufens, Berufen nach seinem Vorsatz. Ein Volk, in dem Gott wirkt, aber was ist der andere Teil? Was sind die Vorsätze Gottes? Ich sage so viel. Es gibt nicht einen Monat, der vergeht in meinem Dienst, wo ich nicht eine Gespräche mit einem von euch oder mit jemandem, den ich komme, wo die Frage gestellt wird, was macht Gott inmitten all diesen Dingen? Vielleicht ein großer Umzug oder Verlust eines geliebten Menschen oder eine Gelegenheit oder einige von euch, die vielleicht im Glauben gehen wollen, was macht Gott, wenn ich nach Colorado will oder nach Montana, wo ich dahin gehen werde oder dahin gehen werde, ein neues Lebensabschnitt anfangen. Vielleicht stellst du auch als Gemeinde die Frage, was macht Gott hier, dass er Leute in unsere Kirche bringt und wieder rausführt? Unsere Herzen zu vergrößern und unsere Herzen oder unsere Herzen zu zerstreuen in andere Orte. Ich wünschte, ich könnte euch seinen Zweck genau sagen. Ich weiß, ihr wollt es. Ihr wollt so einen Paragraph, einen Abschnitt, wo einfach steht, was steht, warum es macht. Ihr möchtet nicht viel lesen, so wie ich. Aber ich kann euch das sagen. Dieser Abschnitt der Schrift, dieses übergreifende Prinzip, sein Vorsatz, warum er etwas tut, in Worten, die man auf einen Banner schreiben kann, die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Ziel. Der Vorsatz Gottes ist seine Herrlichkeit in und für uns, von uns, für ihn. Vers 18 bis zum Ende dieses Abschnitts geht es darum. Vers 18, Kapitel 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Vers 21. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzen die Sohnstellung, die Erlösung unseres Leibes. Was ist der Zweck Gottes? Dich nach Hause zu bringen, Christen. Dich am Beginn deines Laufes zu unterstützen, nach der Errettung, durch den Ruf zur Errettung, zum Leben, Sünde zu töten und zu wachsen in Heiligkeit. Denn du bist in so vielen verschiedenen Aspekten, so viele Nöte, dass du nicht, er will dich dahin bringen, dass du nicht hinwegfällst, dass du nicht abfällst, sondern dass du weitergehst und dass er alle Schafe in seine Hürde bringt. Nicht in deiner Stärke, sondern in seiner Stärke. Ungeachtet deiner Schwachheit, die in dir ist, die Schwachheit deines Glaubens, da ist doch diese Stärke seiner Liebe zu dir und seiner Barmherzigkeit dir gegenüber. Sein Vorsatz, dich in ein Erbe hineinzuführen. Warum gab es einen eingeborenen Sohn? Dass wer an immerhin an glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist das Endziel. Das ist der große Lohn. Und das ist sein Vorsatz für euch, Christen, dich nach Hause zu bringen. So habe ich euch gesagt, wir blicken auf Liebe, Vorsatz, aber wie gehen diese Sachen zusammen? Pastor, der ganze Punkt ist auch die Hier geht es doch um die Hochzeit dieser beiden Dinge. Sie sind aneinander geklebt. Wie geht das? Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf Folgendes lesen. Es sind zwei Teile des Glaubens, die nötig sind in jedem Gläubigen. Was meinst du? Paulus sagt nicht ohne zufällig hier, dass er hier auf Hoffnung auch hinweist. Auf die Verheißungen Gottes. Die Hoffnungen Gottes, Vorsatz, die Worte Gottes sind für uns ein Anker, ein notwendiger Anker fürs Leben. Wie können wir leben, wenn wir Gott nicht lieben und nicht um seine Liebe zu uns wissen? Wie kannst du diese Dinge nicht wissen, wenn du weißt? Wie kannst du diese Dinge ertragen, die in dieser Welt sind, wenn du nicht weißt, dass sie einmal enden werden? Die Gewissheit, dass der Herr dich liebt und dass er dich den ganzen Weg hindurchbringen wird bis in sein Königreich, in seine Arme. Und dass es einen Tag gibt, der kommt, wo diese Dinge nicht bleiben werden. Das ist die Zukunftshoffnung des Glaubens der Christen. Das ist das Objekt in der Ferne am Ende unseres Weges, auf das wir blicken und wo wir mit Geduld hinarbeiten. Diese zwei Seiten unseres Glaubens. Lasst mich euch ermutigen, Brüder und Schwestern in Christus. Blickt nicht nur auf eins zu Kosten des anderen. Zu sagen, ja, das ist furchtbar. Ich weiß, dass Gott etwas tun wird, aber du vergisst, dass er jetzt dich liebt. Erinnert dich nur daran, dass er dich liebt, ohne den Fakt, dass er dich aus Dingen herausführen wird, in die Ruhe führen wird und in den Segen. Beide müssen zusammen sein im christlichen Leben. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, wir lieben dich und wir danken dir für deine Gnade und deinen Dienst in uns und durch uns, zu uns. Und dass wir in diese unausforschliche Wahrheit blicken können, deiner heiligen und mächtigen Wirkung in unserem Leben. Diese Wahrheit, um die wir nicht begreifen können. Und dass du das für uns auch zu unserem Trost gesagt hast und zu unserer Hilfe. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, zu ruhen in dieser Wahrheit, dass wir an dich glauben. Glauben gegründet auf wirkliche und substanzielle Dinge. Ein Herz für dich und für den Vorsatz, den du für uns hast. Wir bitten all das im Namen Jesu. Amen.